Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute ist es endlich soweit. Wir fangen mit Exodus an. Heute geht es um die ersten beiden Kapitel und ich werde mich stark auf die Vertiefungsfolgen der letzten beiden Monate beziehen. Falls du dich also an der einen oder anderen Stelle fragst, woher ich bestimmte Informationen nehme, dann ist das deine Antwort. Ich plane auch eine weitere Vertiefungsfolge am Ende dieses Kapitels, in der ich noch weitere Hintergründe diskutiere. Dort soll es auf der einen Seite darum gehen, was direkt nach dem Exodus passiert ist, und auf der anderen Seite möchte ich erklären, warum ich denke, dass genau diese Zeitspanne die richtige ist. Das ist ja ein Thema, bei dem sich nicht alle einig sind. Für den Moment setzen wir uns mit dem Text des Buches selbst auseinander. Exodus beginnt mit einer Auflistung der Familie Jakobs, die nach Ägypten gezogen sind. Namentlich genannt werden Jakob und seine 12 Söhne, von denen Josef bereits in Ägypten war. Insgesamt hat die Familie aber 70 Menschen umfasst. Hier wird gleich ein Merkmal deutlich, das sich so ziemlich durch alle Geschichtsbücher der Bibel zieht. Der Autor von Exodus kennt Genesis oder zumindest die Geschichten aus Genesis und er rechnet damit, dass du sie auch kennst. Dieses Buch ist bewusst als eine Fortsetzung geschrieben. Das zieht sich, wie gesagt, durch die Bibel und ist einer der Gründe, warum ich zunächst die Narrative der Bibel durchsprechen will. Die Bibel erzählt eine große, zusammenhängende Geschichte. Man kann sie nur verstehen, wenn man sie als Ganzes angeht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich versuche, mich nicht zu sehr in den Details zu verlieren. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Die Geschichte geht also weiter. Josef und auch alle seine Brüder sterben. Aber die Familie bleibt im Land und wächst. Hier wird bewusst Sprache aus Genesis 1 verwendet. Gott hat das Volk gesegnet, sie sind fruchtbar und vermehren sich und füllen das Land. Genau das war der Befehl, den Gott Adam und Eva gegeben hatte. Hier wird wieder ein Thema deutlich, an das ich immer wieder gerne erinnere. Gott hatte die Schöpfung am Anfang gesegnet und es bleibt sein Plan, sie zu segnen. Jetzt zunächst einmal durch das Volk Israel. Für die Familie ist also alles gut. Zumindest so lange, bis Krieg ins Land kommt. Das Königreich im nördlichen Ägypten, dem Josef als Visier gedient hatte und in dem die Familie jetzt wohnte, wird angegriffen. Könige aus dem Süden Ägyptens, die sich selbst als rechtmäßige Herrscher sehen, führen einen Krieg und es gelingt ihnen, die alten Könige zu vertreiben. So kommt ein neuer König, der nie etwas von Josef gehört hatte, an die Macht. Die Einwohner der Stadt Avaris im Land Goshen werden dabei versklavt, unter ihnen auch die Israeliten. Über die nächsten Verse wird die Unterdrückung der Israeliten beschrieben. An dieser Stelle ist es gut, sich noch einmal an das zu erinnern, was ich in Folge 4.1 zur Chronologie gesagt hatte. Der Text hier hat nur zum Ziel, die Unterdrückung der Israeliten zu beschreiben. Es geht nicht darum, uns detailliert über ägyptische Geschichte zu informieren oder genau festzuhalten, was unter welchem Pharao passiert ist. Das ist für den Autor ganz einfach nicht interessant. Um möglichst einfach zu sein in der Darstellung, erzählt der Autor also von der Unterdrückung, als wäre das alles unter einem Pharao passiert. Wir sollten allerdings im Hinterkopf behalten, dass es über Jahrhunderte hinweg durch unterschiedliche Pharaonen passiert ist und dass der Text in der Chronologie fröhlich hin und her springt. Das ist in der Bibel aber auch weit verbreitet. Also, Pharao sieht die Israeliten und meint, dass sie viele und mächtig sind. Im nördlichen Nildelta gab es damals mehr Semiten als Ägypter. Die Angst ist, dass die Israeliten im Kriegsfall gemeinsame Sache mit den Feinden der Ägypter machen. Sein Vorschlag ist deswegen, die Israeliten zu versklaven und zu unterdrücken. Sie werden also zu schwerer Arbeit gezwungen. Sie bekommen schwere Aufgaben und müssen unter anderem Teile der Städte Pi Ramses und Pitom bauen. Diese Städte wurden von Ramses II. Gebaut. Er und sein Vater Seti I. waren einige der fleißigsten Baumeister, die es in Ägypten je gab und haben haufenweise Monumente hinterlassen. Es war also nicht schwer, Arbeit für die Israeliten zu finden. Pi Ramses war die neue Hauptstadt, die Ramses sich bauen ließ, und die Palastanlage der Stadt war vielleicht die größte und teuerste Residenz, die Menschen je gebaut haben. Man kann sich also vorstellen, dass es viel harte Arbeit für die Israeliten gegeben hat. Dabei waren sie aber übrigens nicht allein. Unterschiedliche Formen von Zwangsarbeit waren in Ägypten weit verbreitet und wurden oft von Pharaonen genutzt. Zwangsarbeit war unter anderem auch eine Form von Besteuerung. Die Untertanen mussten eine bestimmte Anzahl von Tagen für den König arbeiten, selbstverständlich ohne Bezahlung. Das Ergebnis all dieser Maßnahmen muss überraschend gewesen sein. Je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto mehr vermehrten sie sich. Das war nicht normal. Ich habe keine Daten für das alte Ägypten, aber im Allgemeinen ist es so, dass Sklaven generell weniger Kinder bekommen als die normale Bevölkerung. Das ist ja auch nicht überraschend, immerhin würden diese Kinder in ein hartes, unfreies Leben geboren. Dass die Israeliten sich also noch weiter vermehren und im Land ausbreiten, muss beunruhigend gewesen sein. Die Reaktion der Ägypter ist also, sie noch härter zu unterdrücken. Unter anderem mussten sie Ziegel machen, ein Job, der auch in ägyptischen Texten als einer der härtesten und schmutzigsten beschrieben wird. Letzten Endes geht es dann einem der Pharaonen doch zu weit mit dem Fruchtbarsein und sich mehren. Er spricht also mit den hebräischen Hebammen. Sie sollen, wenn eine Hebräerin Kinder kriegt, schauen, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Die Jungen sollen sie töten, die Mädchen am Leben lassen. Wäre diese Politik umgesetzt worden, dann hätten die Ägypter die übrigen hebräischen Frauen heiraten können und die Israeliten so ins eigene Volk integrieren. Den Hebammen ist das aber so nicht ganz recht. Es heißt, dass sie Gott fürchten und nicht taten, was Pharao ihnen befahl. Der König ist, wenig überraschend, nicht begeistert und fragt, warum sie nicht auf ihn hören. Ihre Antwort: Die israelitischen Frauen sind stärker als die Ägypterinnen, die kriegen ihre Kinder allein und sind schon fertig, bevor wir überhaupt ankommen. Es fragt sich, warum es überhaupt Hebammen gab. Ich vermute, dass sie auch Ägypterinnen bei der Geburt geholfen haben. Es sieht aber auch so aus, als hätten die Hebammen hier nicht ganz die Wahrheit gesagt. Was auch immer genau passiert ist, wegen der Gottesfurcht der Hebammen segnet Gott sie und sie bekommen auch selbst Familien. Pharao kommt zu der Erkenntnis, dass man es selbst machen muss, wenn ein Job richtig gemacht werden soll. Und es selbst machen heißt für Pharao, es anderen Leuten aufzutragen, in diesem Fall seinem eigenen Volk. Alle israelitischen Jungen sollen in den Nil geworfen werden. Hier ist bittere Ironie im Spiel. Für die Ägypter ist der Nil die Quelle des Lebens, landwirtschaftlich, aber auch mythologisch. Er wird jetzt zum Ort des Todes für die Kinder der Israeliten. Später, wenn wir zu den Plagen kommen, wird er auch den Ägyptern den Tod bringen, denn viele der Plagen sind mit dem Nil verbunden. In diesen Gesprächen kommt der Begriff Hebräer regelmäßig vor. Ein paar Worte dazu also. Der Begriff wird in der Bibel für die Israeliten benutzt, wenn sie sich Fremden vorstellen. Es ist ihre Identität nach außen. Nach innen sind sie die Söhne Israels, eine Großfamilie, später eine Gruppe von Clans, noch später die Israeliten, ein Volk. Nach außen hin sind sie Hebräer. Das wird später auch eine Volksbezeichnung, aber zu diesem Zeitpunkt handelt es sich eher um einen sozialen Begriff. Der Begriff Hebräer wird nämlich mit dem antiken Begriff Hapiru in Verbindung gebracht. Über die Hapiru wird in vielen Texten an vielen Orten über mehrere Jahrhunderte geschrieben. Es handelt sich, wie gesagt, um einen sozialen Begriff. Hapiru sind Ausgestoßene, Außenseiter, die nicht wirklich zur Gesellschaft gehören. Nicht alle Hapiru sind Israeliten, aber die israelitischen Sklaven wären sicherlich als Hapiru betrachtet worden. In der Folge zur Zeit und zur Welt Abrahams hatte ich von Briefen gesprochen, die vermutlich von Terach, Abrahams Vater, kommen. In ihnen beschreibt er, wie er seine Heimat Urkesh verlassen musste. Interessanterweise sagt er dort auch von sich selbst: Ich werde Hapiru. In diesen Kontext hinein wird Moses geboren. Die Geschichte beginnt mit einem Paar aus dem Stamm Levi. Sie heiraten und kriegen ein Kind. Da Moses einen älteren Bruder hat, ist er nicht das erste Kind, aber scheinbar das erste Kind, das von den Gesetzen Pharaos betroffen ist, der erste Sohn dieser Familie, der sterben soll. Sie verstecken ihn, solange sie können. Als das nicht mehr geht, nehmen sie einen Korb, machen ihn wasserdicht und setzen ihn im Nil aus, im Schilf, wo das Wasser ruhiger und die Gefahr geringer ist. An sich hören sie damit auf den Befehl Pharaos, immerhin landet der Junge im Nil. Das Bild von einem Kind, das aus irgendeinem Grund ausgesetzt wird oder verwaist ist und dann adoptiert wird, ist in der Antike weit verbreitet und oft wie eine Geschichte von einer großen, wichtigen, bedeutenden Person eingeleitet wird. Die Geschichte von Sargon von Akkad beginnt so, eine Parallele, die ich mir bei Gelegenheit einmal näher ansehen möchte. Ähnliche Geschichten kann man ja auch heute noch finden. Man denke an Superman, Star Wars und so weiter. Und so geht es auch mit diesem Kind. Es wird ausgesetzt, aber seine Schwester bleibt in der Nähe, um es zu beobachten. Wie es der in Anführungszeichen Zufall so will, kommt gerade eine wichtige junge Frau an den Fluss, um zu baden. Der Text nennt sie die Tochter Pharaos und das wird sie auch bald sein. aber zu diesem Zeitpunkt ist sie höchstwahrscheinlich noch die Tochter des Wesirs von Unterägypten, also nur die Tochter des zweit- oder drittwichtigsten Mannes Ägyptens. Dass sie noch nicht Pharaos Tochter ist, ist aber auch ein Glücksfall, denn Pharaos Tochter hätte das Kind nicht adoptieren können. Sie findet also das Kind und, als wäre es geplant gewesen, taucht eine junge Hebräerin auf und schlägt vor, eine der hebräischen Frauen zu holen, damit sie das Kind stillt. Damit einhergeht, dass die noch nicht Pharaos Tochter das Baby adoptiert. Das macht sie auch und bringt die Mutter von Moses direkt zu ihm zurück. Dass eine Frau angeheuert wurde, um ein Kind zu stillen und sich in den ersten Jahren um es kümmert, war damals nicht ungewöhnlich. Bezahlt wurden diese Frauen oft mit Kleidung oder Nahrung. Eine solche Stillerin hat sich im Durchschnitt bis zum dritten Lebensjahr um das Kind gekümmert. Es könnte also sogar noch länger gewesen sein. Es ist gut möglich, dass Mose einige Zeit mit seiner Familie verbracht hat und sich seiner hebräischen Wurzeln von Anfang an bewusst war. Als der Junge dann älter wird, bringt sie ihn zu Pharaos Tochter und die adoptiert ihn. Es ist Pharaos Tochter, die ihm den Namen Mose gibt. Der Text gibt uns auch eine Erklärung, weil ich ihn aus dem Wasser gezogen habe. Hier haben wir einen sehr interessanten Punkt. Es ist euch vermutlich aufgefallen, dass Moses ein häufiges Element in ägyptischen Namen ist. Wir haben über Tutmose gesprochen, über Amose und Kamose. Auch der Name Ramses enthält dasselbe Element, wir übersetzen es nur anders. Man könnte ihn vielleicht auch Ramoses nennen? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Die meisten Ägyptologen sind sich einig, dass der Name Moses auf denselben ägyptischen Begriff zurückgeht wie diese Namen. Moses bedeutet so viel wie geboren von, also Tutmoses ist geboren von Tod. Man könnte auch sagen, Tod ist mein Vater. Ramses bedeutet geboren von Ra, also Ra ist mein Vater. Wir haben hier also das Phänomen, dass Moses einen Halbnamen bekommt, geboren von. Geboren von wem? Das ist eine gute Frage. Es könnte tatsächlich sein, dass Moses von Anfang an einfach nur Moses hieß. Viel wahrscheinlicher ist, dass auch er mit irgendeinem ägyptischen Gott im Namen gesegnet war. Dieser Gott wurde dann aber aus dem Namen rausgeschnitten, als Exodus geschrieben wurde. Das ist auch ein Phänomen, das uns noch hin und wieder begegnen wird in Exodus und auch in den folgenden Büchern. Hinweise auf die heidnische Vergangenheit des Volkes werden unter den Teppich gekehrt. Sie werden nicht geleugnet, aber die Aufmerksamkeit wird nicht darauf gerichtet. Wir wissen sowohl aus der Archäologie als auch aus Hesekiel, dass die Israeliten in Ägypten andere Götter angebetet haben. Sie kehren das nur unter den Teppich, soweit sie können. Das wird nicht in jedem Fall gehen. Einer der bekannten Episoden aus dem Leben Moses ist, dass Mose betet, als die Israeliten im Kampf mit den Amalekitern sind. Dabei halten zwei Männer seine Hände hoch, denn sobald er sie senkt, gewinnen die Amalekiter die Oberhand. Diese beiden, die ihm helfen, sind Aaron, sein Bruder, und Hur. Hur ist die hebräische Version des Gottes Horus. Hier konnte man nichts wegkürzen. Das wird uns, wie gesagt, noch öfter begegnen. Es gibt zum Beispiel auch die Theorie, dass Mordecai und Esther Versionen von Marduk und Ishtar sind. Aber dazu kommen wir irgendwann in ein paar Jahren. Moment mal, höre ich den einen oder anderen rufen. Der Bibeltext gibt uns bereits eine Erklärung von dem Namen, und zwar eine andere. Weil ich ihn aus dem Wasser gezogen habe. Aber das ist ein Spiel auf die hebräische Bedeutung des Namens. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Ägypterin das im Sinn hatte. Hier, wie an manchen anderen Stellen, gibt die Bibel einem alten Namen eine neue Interpretation. Moses wächst also als Wesirssohn auf. Es ist unwahrscheinlich, dass seine Familie schon in seiner Kindheit an die Macht gekommen ist. In beiden Fällen hätte er aber eine gute Ausbildung genossen, eine der besten, die antike Welt zu bieten hat. Teil dieser Ausbildung wäre Lesen und Schreiben gewesen, aber auch Rhetorik, das öffentliche Reden. Eines Tages, nachdem er erwachsen geworden ist, geht Mose hinaus und sieht, wie ein Ägypter einen Hebräer, also einen seiner eigenen Landsleute, schlägt. Der Text macht nicht klar, wie stark der Hebräer geschlagen wird, das Wort könnte aber bedeuten, dass der Ägypter dabei war, den Hebräer zu töten. Moses schaut sich um, sieht, dass niemand sonst da ist und tötet den Ägypter. Seinen Leichnam versteckt er im Sand. Dazu muss man sagen, dass, selbst wenn der Ägypter dabei war, einen Sklaven zu töten, das ein relativ kleines Verbrechen war im damaligen Ägypten. Fällig gewesen wäre eine Geldstrafe, um den Wertverlust zu ersetzen. Ein Ägypter zu töten ist dagegen eine ganz andere Hausnummer. Am nächsten Tag sieht Mose, wie zwei Hebräer sich streiten und will eingreifen. Er spricht mit demjenigen, der im Unrecht ist. Der ist aber gerade nicht offen für kritisches Feedback und fragt, wer Mose zum Richter gemacht hat. Wieder doppelte Ironie. Moses hat als Mitglied der Familie Pharaos einiges an Einfluss, auch wenn er nicht Richter ist. Später wird er Fürst und Richter über die Israeliten. Der Hebräer fragt weiter, will Moses ihn jetzt auch töten, wie er es mit dem Ägypter getan hat? Da erkennt Mose, dass sein Verbrechen bekannt geworden ist und das gefällt ihm gar nicht. Auch Pharao hört davon und will ihn töten. Es ist wie gesagt gut möglich, dass es sich hier noch nicht um seinen Vater oder Großvater handelt, sondern um einen anderen Pharao. Horemheb hat gerne Verbrechen und Korruption mit harten Strafen belegt. Moses Adoptivfamilie kam erst nach dessen Tod an die Macht. Moses flieht also nach Midian, ein Land im Nordwesten Arabiens. Das Land war damals von Beduinen bewohnt, die in Ägypten als Schasu bezeichnet werden. Interessant ist, dass es ägyptische Texte gibt, die von den Schasu des Yahu sprechen. Dabei könnte es sich um eine Version des Namens des Gottes der Bibel handeln. Die Idee wäre dann, dass der sich zu dieser Zeit in Midian aufgehalten hat und dort auch von den Stämmen angebetet wurde. Wir müssen uns erinnern, die Götter hatten in der Vorstellung der Menschen damals eigentlich immer einen Wohnort, einen Tempel, aber oft auch einen Berg. Man kann Tempel und Berg natürlich auch kombinieren. Das ist eine interessante Idee, bleibt aber Spekulation. In Midian findet Moses eine neue Familie und er lernt sie am Brunnen kennen, den wir schon die Singelt-Börse des altvorderen Orients genannt haben. Dort hatte Abrahams Diener die Frau Isaaks kennengelernt und dort hatte Jakob Rahel kennengelernt. Der Priester des Landes hatte 7 Töchter, die seine Herden geweidet haben. Das könnte ein Zeichen sein, dass er keine Söhne hatte, zumindest noch keine Erwachsenen, ansonsten hätten die sich darum gekümmert. Diese 7 Töchter wollen die Herde tränken, werden aber von anderen Hirten belästigt. Mose vertreibt diese Hirten und hilft den Töchtern, die Herden zu wässern. Die Töchter kommen also früh zurück, was ihren Vater wundert. Sie erzählen ihm die Geschichte und er lädt den netten Fremden zu sich ein. Dort heiratet Moses eine der Töchter und ist zufrieden. Seine Story wird hier unterbrochen, nachdem sein erster Sohn, Gershom, geboren ist. Das Kapitel endet damit, dass uns vom Tod Pharaos erzählt wird. Spätestens jetzt ist die Adoptivfamilie von Moses an der Macht. Für die Israeliten bedeutet das keine Erleichterung. Es ist die Zeit von Seti dem I. und Ramses dem II., den großen Baumeistern, die mit ihren Sklaven viel anzufangen wussten. Und es heißt, dass Gott die Unterdrückung der Israeliten sieht, dass er ihr Schreien hört, dass er sich an den Bund mit den Vätern erinnert. Er hatte Abraham vorausgesagt, dass sie unterdrückt werden würden, aber dass er, Gott, sie befreien würde. Die Zeit dafür ist jetzt gekommen. Leider aber erst in der nächsten Folge. Die Zeit für diese Folge ist jetzt nämlich abgelaufen. Wir machen an dieser Stelle im Juni weiter mit der Berufung von Moses. Bis dahin bedanke ich mich mal wieder für jede Weiterempfehlung und positive Bewertung und natürlich bei denjenigen, die diesen Podcast auf Patreon unterstützen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.